Inforadio Podcast.
Kartelle, also Firmen, die durch Absprachen die Preise nach oben treiben, gibt es viele. Wir Verbraucher sind gewissermaßen umzingelt. Kaffee, Zucker, Süßwaren, Mehl, Körperpflege, Wasch- und Reinigungsmittel, Tierfutter, Zement, Eisenbahnschienen. In all diesen Wirtschaftszweigen hat das Bundeskartellamt ermittelt und Bußgelder verhängt. In den letzten 10 Jahren im Schnitt zwischen 200 und 250 Millionen Euro pro Jahr, 2012 sogar 300 Millionen. Aktuell sind Kartoffelhandelsunternehmen unter Verdacht und, wie von uns allen vermutet, aber bislang nicht beweisbar, Ölkonzerne zwecks Absprache von Mineralölpreisen. Hier ermitteln die Kartellbehörden jetzt europaweit. Mein Gast ist der oberste Kartellwächter Deutschlands, geboren in Bonn, Dienstsitz in Bonn, Jurastudium, 52 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder. Seit 4 Jahren ist er Präsident des Bundeskartellamtes. Herzlich willkommen, Andreas Mund.
Guten Tag, Herr Kahle.
Herr Mund, in Porträts über Sie steht, Sie seien ein Familienmensch. Wie bewahrt man sich das in einem so hohen Amt?
Ja, das ist nicht so einfach, aber ich habe da viel Übung. Sie wissen vielleicht, dass ich meine Laufbahn angefangen habe als Mitarbeiter der FDP-Bundestagsfraktion im Bereich Arbeits- und Sozialrecht, wo ich mit Bundestagsabgeordneten in Bonn viel zusammengearbeitet habe.
Sie haben sich strikt geweigert, vor 9 Uhr zu kommen.
Ja, das vor 8:30.
Okay.
Aber aus dieser Zeit habe ich eine gewisse Übung behalten, denn Bundestagsabgeordnete sind eben damals in Bonn, heute in Berlin, nicht zu Hause. Mit anderen Worten, sie haben abends viel Zeit. Und deswegen sind abends auch viele und lange Sitzungen. Da muss man so seine Taktiken und Strategien erlernen, wie man rechtzeitig zu Hause ist, um die Kinder auch noch aufwachsen zu sehen. Und davon profitiere ich bis heute.
Sie sind jemand, der viel Macht hat, also auch gefürchtet ist natürlich in den Wirtschaftszweigen, um die es geht. Und andererseits, Sie haben aber nicht nur die Faszination Macht, sondern Sie betreiben das auch mit Leidenschaft, las ich. Was befeuert diese Leidenschaft?
Ja, das ist vielleicht so ein bisschen ein Freiheitsgedanke. Wettbewerb hat ja schon von seinem Ursprung her hier bei uns in Deutschland sehr viel mit Freiheit zu tun, mit der Freiheit, sich zu betätigen, aber eben auch mit der Freiheit, seinen Anbieter frei auszuwählen, die Unternehmen frei auszuwählen, bei denen man etwas kauft, etwas erwirbt. Und das ist für mich in der Tat eine gewisse Leidenschaft, dass ich persönlich auch Ausweichmöglichkeiten habe. Wenn mir irgendwo was nicht passt, wenn ich nicht zufrieden bin, dann möchte ich die Möglichkeit haben, woanders hinzugehen. Sprich, ich möchte nicht gefangen sein in einem Monopol oder in einem Duopol. Und da ist bei mir in der Tat eine gewisse Leidenschaft gegeben. Und insofern trifft es sich, dass wir beim Bundeskartellamt zuständig sind, um genau diese Vielfalt aufrechtzuerhalten und um genau diese Wahlmöglichkeiten für Unternehmen, für Verbraucher zu erhalten. Und da bin ich in der Tat mit Leidenschaft dabei und da bin ich auch, wenn Sie so wollen, ein Überzeugungstäter.
Dann reden wir mal über den aktuellen Bereich, der am spannendsten ist, nämlich die Benzinpreise. Europaweit hat es Razzien bei der britischen BP, der niederländischen Shell und der norwegischen Statoil sowie bei Preisagenturen gegeben. Verdacht, illegale Preisabsprachen. Wenn sich dieser Verdacht erhärten würde, das wäre einer der größten Kartellfälle der europäischen Geschichte. Hat aus dem Kreis der Beteiligten jemand gesungen oder wie sind Sie auf diese Spur gekommen?
Also das ist nicht unser Fall, sondern das ist ein Fall,
die EU-Kommission, genau.
Das ist ein Fall der Europäischen Kommission, die hier in der Tat dem Verdacht nachgeht, dass es bei der Festsetzung von Preisen möglicherweise Absprachen gegeben hat. Diese Durchsuchung ist allerdings so jung und so frisch, dass man hier über Ergebnisse aus meiner Sicht bislang nicht mal spekulieren kann, zumal wir auch nicht wissen, welche Einblicke die Kommission hier im Rahmen ihrer Durchsuchung gewonnen hat. Wir im Bundeskartellamt konzentrieren uns ja auf den heimischen Markt in vielfältiger Weise. Ich kann Ihnen versichern, das ist schon komplex und spannend genug.
Ja, bleiben wir aber noch einen Moment bei der EU-Kommission. Ist mir schon klar, dass ich da jetzt nicht mehr erfahren kann. Da werden auch Preisagenturen untersucht. Wie funktioniert das?
Es gibt ein sehr komplexes System, wie die Rohölpreise, wie Ölpreise festgelegt werden auf dem Weltmarkt. Und auch hier ist es so, dass sie relativ wenig Unternehmen haben, die damit befasst sind. Und man geht eben dem Verdacht insgesamt nach, ob es hier zu Absprachen gekommen ist oder nicht. Das müssen die weiteren Untersuchungen zeigen.
Okay, dann lassen wir diese Untersuchungen mal laufen. Aber können Sie uns dann sagen, welche Dimension das hätte? Also welche Strafen da auch drohen würden?
Ich kann Ihnen sagen, wie die EU-Kommission prinzipiell Strafen verhängt. Die Strafen können maximal 10% vom Umsatz eines Unternehmens betragen. Und wenn Sie sehen, über was für Umsätze wir bei den betroffenen Unternehmen sprechen, das geht bei vielen Unternehmen in die zig Milliarden, selbstverständlich bei den großen. Aber wir müssen immer sehr genau gucken, welche Märkte spielen hier eine Rolle, welche Märkte sind betroffen. Und dann spielt jeweils der Tatbefangene oder der Kartellumsatz auf diesem Markt eine Rolle. Also aus meiner Sicht ist alles, was hier genannt wird, erstmal Spekulation und da müssen wir einfach abwarten, was die Untersuchungen erbringen werden.
Sie haben ja gesagt, in Deutschland haben Sie das ja schon untersucht, sind aber im Grunde nicht beweisbar weitergekommen. Ich meine, es gibt ja dieses berühmte Phänomen, dass zu bestimmten Zeiten, also Ferien, nicht, Ferienbeginn, auf wundersame Weise die Preise nach oben gehen. Was ist denn das Ergebnis dessen, was Sie bisher herausgefunden haben?
Also wir haben in dem Bereich eine große Untersuchung gemacht. Übrigens nicht so sehr mit dem Ziel, hier Absprachen zu finden, sondern eher mit dem Ziel zu verstehen, wie dieser Markt funktioniert und wie die Preise tatsächlich in Deutschland an den Tankstellen gesetzt werden. Und da haben wir eben festgestellt, dass wir zwei Marktführer haben, das sind Aral und Shell. Einer von beiden ist immer der Erste, der die Preise erhöht. Und der andere oder vielmehr die anderen ziehen danach und zwar innerhalb eines festgelegten Zeitpunktes. Die erste Preiserhöhungsrunde, nachdem der erste vorangegangen ist, haben sie nach 180 Minuten und die zweite Runde haben sie exakt nach 300 Minuten.
Das heißt, die sind miteinander vernetzt. Also, oder ich meine, die kann man nicht irgendwo eine Kamera da auf der
Nein, das funktioniert so,
Tankstelle stehen.
Das ist richtig. Das funktioniert so, dass die Pächter der Tankstellen verpflichtet sind, die Preise an den umliegenden Tankstellen zu beobachten und die Preise an die Konzernzentralen zu melden. Ich glaube, jeder Pächter überwacht im Schnitt 3,5 Tankstellen, so ungefähr. Durch dieses System, das die Unternehmen jedes für sich unterhalten, weiß jede Konzernzentrale, aber von jeder Tankstelle in Deutschland, wo die Preise gerade stehen. Und das macht es natürlich sehr einfach, auf eine Preiserhöhung eines Großen wie Aral oder Shell zu reagieren und nachzuziehen. Im Prinzip bedeutet das nichts anderes, als dass die Unternehmen aufgrund eines Verhaltensmusters eine optimale Methode gefunden haben, Preiserhöhungen am Markt durchzusetzen. Mit anderen Worten, wenn die Großhandelspreise steigen, dann geht Aral oder Shell voran und zwar nicht wie normalerweise, nicht so ganz sicher sein, ob die anderen nachziehen werden, sondern die wissen in dem Moment, wo sie erhöhen, die anderen werden nachziehen. Mit anderen Worten, es handelt sich um gefahrlose Preiserhöhungen. So funktioniert das System.
Das heißt, die brauchen gar keine Absprachen.
Die brauchen keine Absprachen, weil sie, wie gesagt, ein System gefunden haben, wie sie sich auch ohne Kommunikation untereinander nicht in die Quere kommen.
Nun soll eine sogenannte Markttransparenzstelle beim Bundeskartellamt eingerichtet werden. Da sind Sie dabei. Was muss man sich darunter vorstellen? Das ist doch zunächst erstmal, habe ich das richtig verstanden, eine Datensammelstelle. Was sammeln
ja,
Sie
Ja, es ist eine Datensammelstelle, aber es ist eine Datensammelstelle, die diese Daten auch weitergibt an den Autofahrer. Funktionieren wird das Ganze so, dass die Tankstellen in Zukunft verpflichtet sein werden, Preisänderungen innerhalb von 5 Minuten an diese Markttransparenzstelle bei uns beim Bundeskartellamt weiterzugeben. Und wir wiederum werden diese Daten unmittelbar weitergeben an sogenannte Verbraucherinformationsdienste. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir die Daten nicht selbst veröffentlichen, sondern wir eröffnen hier ein breites Geschäftsfeld für diejenigen, die da einen Markt sehen und diese Informationen weitergeben wollen und dann dafür sorgen, dass sie die Preisinformationen auf ihr Smartphone, auf ihr Navigationsgerät, auf ihren Computer
bekommen. Da komme ich ganz sofort darauf. Wie weit sind Sie denn mit der Einrichtung dieser Datensammelstellen?
Wir sagen immer, wir werden im Laufe des Jahres starten. Es ist ein komplexes Projekt. Wir haben in Deutschland 14.000 Tankstellen, mehr sogar, die wir alle erfassen müssen. Wir haben, ich habe es schon skizziert, sehr enge Zeiträume. Die Tankstellen müssen innerhalb von 5 Minuten Preisveränderungen melden. Wir geben dann innerhalb einer Minute weiter. Das ist so das Bemühen, dass auch tatsächlich aktuelle Preise immer vom Autofahrer vorgefunden werden. Und das Ganze ist ein sehr komplexes IT-Projekt, das wir hier aufsetzen, mit sehr vielen Playern, sowohl auf der Tankstellenseite als auch auf Seiten der Verbraucherinformationsdienste, sodass es halt eine Weile braucht, bis das wirklich steht.
Sie sagen Verbraucherinformationsdienste, also der ADAC hat ja schon angekündigt, er werde das kostenlos weitergeben, auch an Nichtmitglieder. Da gibt es also dann die App für das Smartphone oder das wird direkt aufs Navi übertragen. Also das gibt dann auch schon wieder Monopolanbieter oder wie funktioniert das?
Na, ich glaube nicht, dass es Monopolanbieter geben wird. Im Gegenteil, ich glaube, hier ist ein breites Geschäftsfeld eröffnet. Sie können ja diese Daten einbetten in andere Angebote. Sie können hier Angebote machen, die andere Unternehmen vielleicht nicht im Portfolio haben. Also wir eröffnen hier aus meiner Sicht ein Geschäftsfeld für viele Unternehmen, vielleicht auch für Startups, die auf der Grundlage dieser Zahlen versuchen können, etwas aufzubauen. Und das wird mit Sicherheit nicht nur der ADAC sein, der diese Daten weitergibt, sondern ich glaube, wir werden hier eine sehr breite Masse von Verbraucherinformationsdiensten haben, die diese Daten an den Autofahrer weitergeben.
Aber Sie haben uns ja nun vorher das System beschrieben, wie das so funktioniert. Das wird jetzt dann schneller für den Verbraucher nachvollziehbar. Aber rechnen Sie denn damit, dass dann die Preise auch nach unten gehen?
Also unsere Aufgabe ist es primär ja eigentlich nicht für niedrige Preise zu sorgen, sondern wir sorgen für wettbewerbskonforme Preise. Unsere Chance sehe ich darin, dass wir diejenigen Unternehmen stärken, die nicht unmittelbar Mitglied in diesem Oligopol der 5 großen Mineralölunternehmen sind, mithin, dass wir die freien Tankstellen stärken. Die haben niedrige Preise. Zum Teil liegen oft 1, 2 oder sogar 3 Cent unter den großen. Und wenn Sie als Autofahrer plötzlich die Möglichkeit haben, vor einer Tankstelle stehend auf Ihrem Navi zu vergleichen und zu sehen, ich fahre hier nur 100 Meter weiter um die Ecke und da kostet es weniger, dann machen Sie das vielleicht auch. Und auf die Art und Weise entsteht hoffentlich auch ein gewisser Wettbewerbsdruck auf die großen Mineralölunternehmen durch die freien Tankstellen. Bestes Beispiel ist die Autobahn. Hier haben Sie oft sehr hohe Preise gegenüber den Tankstellen, die nahe an der Autobahn liegen. Und wenn Sie hier wissen, ich fahre die nächste Ausfahrt raus in eine Tankstelle, da ist es vielleicht 7, 8, 9 Cent billiger. Ich glaube schon, dass viele Autofahrer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Und auf diese Art und Weise kriegen wir einen gewissen Wettbewerbsdruck hoffentlich in diesen Tankstellenmarkt hinein.
Herr Präsident Mundt, anderes Thema, ebenfalls spannend. Sie beobachten auch das größte Online-Kaufhaus der Welt, nämlich Amazon, genauer dessen deutschen Ableger, Amazon.de. Die Deutschen machen einen Umsatz in 2012 übrigens von 6,5 Milliarden Euro, nur um die Dimension mal klar zu machen. Und bei Ihnen, habe ich gelesen, häuften sich nun die Beschwerden. Was ist deren Inhalt?
Amazon verkauft zum Teil ja selbst Produkte, aber es gibt auch den Bereich des sogenannten Amazon Marketplace. Amazon Marketplace ist eine Plattform, über die Anbieter ihre Produkte verkaufen können, quasi über Amazon. Und hier hat Amazon eine Klausel in die Verträge hineingeschrieben, dass Anbieter, die über Amazon verkaufen, ihre Produkte auf anderen Plattformen nicht billiger anbieten dürfen. Das ist eine Klausel, bei der wir dem Verdacht nachgehen, ob sie nicht den Wettbewerb beschränkt. Denn Amazon nimmt auch Gebühren, Provisionen dafür, dass sie auf Amazon tätig werden können. Und es mag andere Plattformen geben, die preiswerter sind als Amazon. Normalerweise würde im Wettbewerb Folgendes passieren. Derjenige, der etwas verkaufen will, überlegt sich, auf welche Plattform er geht. Und wenn er eine preiswertere Plattform findet, verkauft er sein Produkt vielleicht auch preiswerter. Und der Verbraucher hat am Ende des Tages was davon. Das kann der Anbieter hier nicht, weil er an Amazon über diese Preisklausel gebunden ist. Das kann neue Plattformen, neue Geschäfte daran hindern, in den Markt einzutreten. Und wie gesagt, der Verbraucher hat nichts davon, weil er möglicherweise woanders billiger kaufen könnte, wenn es diese Klausel nicht gäbe. Diesem Verdacht gehen wir nach.
Und haben Sie denn herausgefunden, wie Amazon das macht? Also zu lesen war ja jedenfalls, die üben mächtig Druck aus. Und da das natürlich eine große Plattform ist, Amazon, können sich viele von diesen kleinen Anbietern, die irgendwo in so einem Küchenbüro sitzen, mehr brauchen die ja nicht, denn Amazon macht ja alles andere für sie. Und da können die sich nicht dagegen wehren.
Genau, deswegen gucken wir uns das ja an. Das ist ja,
was heißt das kartellrechtlich?
Kartellrechtlich, also was passiert da? Kartellrechtlich bedeutet, dass sie ein Verfahren einleiten. Wir haben das gemacht, indem wir erstmal Fragebögen an sehr viele Händler verschickt haben, die über Amazon ihre Produkte verkaufen. Wir haben ja eine überwältigende Bereitschaft, auf unsere Fragebögen zu antworten. Wir haben im Übrigen auch, was wir sehr selten bekommen, auch Anfragen von Händlern bekommen. Sie würden auch gerne befragt werden und die mussten wir dann noch nachträglich in unsere Befragung einbauen. So, und diese Antworten werten wir im Moment aus und gucken darauf, ob hier von Seiten Amazon in irgendeiner Weise Druck ausgeübt worden ist. Wir gucken darauf, welche Wirkung diese Klausel hat. Das ist für uns sehr wichtig, welche Wirkung für den Wettbewerb. Und je nachdem kann das dann damit enden, dass wir Amazon möglicherweise untersagen werden, diese Klausel zu nutzen, damit auch andere Plattformen eine bessere Chance haben, am Markt zu bestehen.
Ach, das geht schon.
Das geht. Wir sind hier nicht in einem Bußgeldverfahren. Wir können ja auch Bußgelder verhängen, aber hier in diesem Verfahren geht es nicht darum, Bußgelder zu verhängen. Hier geht es darum, diese Praxis von Amazon Marketplace möglicherweise abzustellen und auf diese Art und Weise einfach für mehr Wettbewerb zu sorgen.
Aber Stichwort mehr Wettbewerb. Also wenn sich jetzt einer dagegen wehrt, dass seine Produkte da auf irgendeinem Marktplatz vermarktet werden, also ein Beispiel ist ein Sportartikelhersteller, der sich da geweigert hat, das finden Sie dann auch nicht gut. Also treiben Sie die doch alle in das Online-Geschäft ein.
Was das betrifft, leben wir im Moment aus meiner Sicht in einer sehr spannenden Welt, weil der Online-Vertrieb mehr und mehr zunimmt und alle Hersteller stehen natürlich so ein bisschen vor der Frage, wie sie ihren künftigen Vertrieb ausrichten wollen. Wir kommen aus einer Welt, wo Produkte normalerweise im Geschäft, in der Stadt verkauft wurden und jetzt tut sich hier dieser riesige Vertriebskanal Internet auf. Und die Unternehmen denken darüber nach, sie haben schon gesagt, namentliche Sportartikel oder Sportschuhhersteller, muss man besser sagen, denken darüber nach, diesen Vertriebskanal Internet zu beschränken mit verschiedenen Zielen, die man zum Teil vielleicht auch gutheißen kann. Vielleicht auch mit dem Ziel, etwas für die Innenstädte zu tun, vielleicht auch mit dem Ziel, dafür zu sorgen, dass ihre Produkte in der richtigen Umgebung verkauft werden. Das sind sicherlich Ziele, die man sich anschauen muss. Vielleicht auch mit dem Ziel, eine gewisse Trittbrettfahrerei zu verhindern. Wir kennen das alle. Die Leute gehen ins Geschäft und kaufen dann billig im Internet ein. Der Händler im Geschäft hat die Kosten. Der Händler im Internet macht das Geschäft. So, das sind alles Punkte, die die Unternehmen dazu veranlassen können, den Internetvertrieb zu beschränken. Und da müssen Sie die richtige Balance finden, weil die Ziele der Unternehmen können wir einerseits nachvollziehen, andererseits müssen wir das Internet als Vertriebskanal natürlich offen halten, weil es natürlich auch einen gewissen Wettbewerbsdruck bringt. Und hier beschäftigen wir uns mit vielen Fällen im Einzelnen, wie wir genau dieses Verhältnis austarieren zwischen dem Verkauf im Geschäft und dem Verkauf über das Internet.
Sie sagen, spannende Zeit. Vielleicht muss man das Prinzip von Amazon und seines Chefs Jeff Bezos einfach mal verstehen. Und das Prinzip heißt also Preise allenthalben drücken. Da hat der Kunde ja was von, aber am Ende kassiert Amazon den Rest sozusagen, wenn er nämlich bei seinen Zwischenhändlern überall die Preise drückt. Und das zweite Prinzip ist, die Macht dieser Plattform muss um jeden Preis ausgebaut werden. Also wenn sie dann nämlich mal richtig groß ist, dann kann abkassiert werden. Sind Sie, weil Sie ja auch sagen, das ist ein neuer, ein spannender Bereich, da sozusagen als Kartellwächter in einem Kampf David gegen Goliath?
Ich würde das nicht David gegen Goliath nennen. Wir sind zwar eine kleine Behörde, aber wir haben natürlich auch mächtige Eingriffsbefugnisse. Wenn wir so eine Untersuchung starten, müssen die Unternehmen uns antworten. Wir haben die Befugnis, bestimmte Geschäftsgebaren zu beenden. Wir können in Einzelfällen auch Bußgelder verhängen. Also wir sind hier schon, glaube ich, auch in einer mächtigen Position gegenüber den Unternehmen. Insofern finde ich den Vergleich David gegen Goliath an dieser Stelle vielleicht nicht so ganz passend, auch wenn wir sicherlich kleiner sind, als es Amazon ist. Aber die Instrumente, die wir haben, sind mächtig.
Und Amazon wird natürlich aus einem anderen Grund auch immer mächtiger. Täglich erweitert das Unternehmen seine Rechnerkapazität. Da werden Gebäude gebaut mit einer Geschossfläche von 65.000 Quadratmetern. Das heißt umgerechnet, das ist die Fläche von 9 Fußballfeldern. Und dann verleihen sie diese Rechnerkapazität auch und auch die Programme, die kleinere Firmen brauchen, um die Kundendaten zu analysieren. Und ich würde das gerne auf einer allgemeinen Ebene mit Ihnen besprechen. Amazon, Google ist ja ganz ähnlich. Wenn Technologien und darauf basierende Märkte sich so schnell ändern, wie man das jetzt beobachten kann, sind Kartellbehörden, da insistiere ich dann doch nochmal darauf, gegen solche entstehende Marktmacht wirklich mächtig, wie Sie jetzt sagen?
In einem gebe ich Ihnen recht, wir haben es hier sicher mit neuen Phänomenen zu tun, weil wir haben es zum Teil mit sehr schnell entstehenden, sehr großen Unternehmen zu tun, die auch relativ schnell Marktmacht erringen und bei denen wir natürlich sehr genau hinsehen müssen, wann wir eingreifen. Aber ich gebe auf der anderen Seite zu bedenken, diese Unternehmen stehen heutzutage in einem anderen Wettbewerb als früher. Wenn Sie in die alten Industrien wie Stahl oder ähnliche Dinge gucken, dann sehen Sie, dass Sie dort eine sehr beständige Marktposition der Unternehmen über viele Jahre hatten. Heute sind wir in etwas, was wir Innovationswettbewerb nennen. Das bedeutet, dass die Menschen den Anbieter in der Cloud auch sehr schnell bereit sind zu wechseln.
Das ist die berühmte Datenwolke und die Datenwolke steht dann eben in diesen Gebäuden, wo diese riesige Rechnerkapazität steht.
Die steht da und das ist ein sich neu entwickelnder Markt. Was daraus wird, wissen wir heute noch nicht. Wir wissen auch noch nicht, welche Unternehmen hier welche Marktanteile erringen werden. Wir wissen heute auch noch nicht, welche Unternehmen hier wirklich marktmächtig werden. Als Wettbewerbshüter sind Sie immer so ein bisschen vorsichtig, in solch dynamischen Märkte zu einem frühen Zeitpunkt hineinzugehen, weil Sie eigentlich den Märkten erst einmal Zeit geben wollen, sich zu entwickeln.
Aber was hat das für eine Dimension für Sie, was da passiert?
Die Dimension machen wir beherrschbar, indem wir nicht auf einzelne Unternehmen schauen, sondern wir schauen ganz konkret auf die Märkte, in denen diese Unternehmen tätig sind. Nehmen Sie jetzt mal Amazon. Amazon hat sicherlich im Online-Vertrieb sehr hohe Marktanteile, aber wenn Sie den Vertrieb von Waren insgesamt ansehen, dann werden diese Marktanteile vielleicht auch schon kleiner. Also allein die schiere Größe eines Unternehmens, die Tatsache, dass so ein Unternehmen in ganz vielen Geschäftsfeldern aktiv ist, das ist für uns ja noch nichts Schlechtes. Interessant wird es für uns immer erst dann, wenn wir es mit einem Unternehmen zu tun haben, das auf einem bestimmten Markt beherrschend ist und das vielleicht hier in diesem Markt einen Missbrauch dieser marktbeherrschenden Stellung vornimmt. Also die Tatsache an sich, dass Amazon sich in diesem Cloud-Bereich engagiert, hier tätig ist, so wie viele andere Unternehmen auch, das ist für mich für sich genommen noch nicht besorgniserregend. Wir müssen mal sehen, was auf diesem Markt konkret passiert.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Andreas Mundt, der Präsident des Bundeskartellamtes. Herr Mundt, zur nächsten Großbaustelle für Wettbewerbshüter, Energiewende in Deutschland, Energiepolitik auch in Europa. Erstens einmal, ohne da nun in die Einzelheiten hineinzugehen. Sie beklagen im Bereich der deutschen Energiepolitik, dass immer mehr vom Staat und immer weniger vom Wettbewerb die Rede ist. Bitte begründen Sie das.
Das wird eigentlich auf den ersten Blick erkennbar, wenn wir sehen, was hier auf diesem Energiemarkt in den letzten Jahren passiert ist. Wir haben diesen Energiemarkt im Jahr 1998 mit Hilfe der EU-Kommission liberalisiert und privatisiert. In der Folge ist der Wettbewerb unter schwersten Geburtswehen entstanden. Es hat viele Verfahren gegeben, des Bundeskartellamtes, der EU-Kommission. Der Gesetzgeber ist aktiv geworden. Es hat Verordnungen gegeben.
Und das hat übrigens auch einen Effekt gegeben, weil die Strompreise seit 1998 nämlich stabil geblieben sind.
Darauf will ich hinaus. Das hat einen Effekt gegeben, das können Sie als Verbraucher ganz unmittelbar sehen. Wenn Sie ins Internet gehen, sehen Sie leicht, dass Sie pro Postleitzahlengebiet oft zwischen ganz vielen Anbietern wählen können. Da ist echter Wettbewerb. Können Sie auch viel Geld sparen im Übrigen. Wir haben auf allen Ebenen in der Energiewirtschaft Wettbewerb bekommen.
Sie können auch reinfallen, wie man gesehen hat.
Sie können auch reinfallen, aber das ist in der Marktwirtschaft für sich genommen nichts Ungewöhnliches. Das kann man immer. Da muss man aufpassen. Und wir haben hier tatsächlich einen Wettbewerbsschub bekommen bis zu dem Zeitpunkt, da die Energiewende sehr viele Regularien mit sich gebracht hat und da die Energiewende vor allen Dingen auch Mechanismen mit sich gebracht hat, die alles andere als wettbewerblich sind. An allererster Stelle das Gesetz zur Förderung der erneuerbaren Energien, das EEG, nachdem der Betreiber einer EEG-Anlage jederzeit seinen Strom einspeisen kann, das heißt verkaufen kann, und nach der ein solcher Inhaber einer solchen EEG-Anlage dies auch immer zu einer festen Vergütung tun kann. Da wird auf den ersten Blick erkennbar und sichtbar, dass das mit Marktwirtschaft, mit Wettbewerb überhaupt nichts zu tun hat. Und das führt in der Summe natürlich dann auch zu groben Marktverzerrungen, mit denen wir heute konfrontiert sind und die wiederum dazu führen, dass die Preise dramatisch ansteigen.
Werden sie weiter steigen? Der Bundesumweltminister rechnet ja damit, dass diese sogenannte EEG-Umlage von jetzt 5,3 Cent im nächsten Jahr auf 7 steigen könnte.
Ich glaube, Zahlen sind noch ein bisschen spekulativ, aber eins können wir, glaube ich, zum Nennwert nehmen. Da geht jedenfalls die gesamte Branche von aus. Das ist die Tatsache, dass die Umlage für die erneuerbaren Energien ansteigen wird. Ich glaube, davon können wir fest ausgehen. Das heißt, wir werden es weiterhin mit steigenden Preisen zu tun haben, wenn wir dieses System nicht ändern.
Also wie ändern wir das?
Wir brauchen mehr Marktwirtschaft.
Ja, wie? Also haben Sie, ist die Frage, ein Marktmodell, das funktionieren würde?
Ich persönlich war immer, wie übrigens auch die Monopolkommission, ein großer Anhänger des Quotenmodells. Das heißt, jeder Versorger bekommt vorgegeben, zu welchem Prozentsatz er Strom aus erneuerbaren Energien an die Verbraucher weiterzugeben hat. Ich glaube aber, dass das politisch nicht durchsetzbar ist. Und ich glaube, dass wir mehr Erfolg hätten, auch auf politischer Ebene, wenn man sich dazu verständigen würde, an allen Stellschrauben, die das EEG bietet, zu drehen, die in Richtung mehr Wettbewerb, in Richtung mehr Marktwirtschaft gehen. Das EEG bietet eine Menge Stellschrauben. Es ist ja überhaupt nicht einsehbar, warum nicht auch Windkraftwerke, wenn der Strom nicht gebraucht wird, abgeriegelt werden können. Das passiert heute, aber sicherlich noch nicht in dem Umfang, in dem es passieren müsste. Denn wenn das passieren würde, würden wir es nicht erleben, dass wir an der Börse negative Preise erleben zum Teil. Das heißt, sie bekommen Geld, wenn sie Strom abnehmen. Und das wiederum führt natürlich dazu, dass die EEG-Umlage wiederum steigt. Das ist also ein Teufelskreis in gewisser Hinsicht. Und hier müssen wir ein System finden, wie gesagt, indem wir an diesen Stellschrauben, die das Gesetz bietet, drehen, damit wir zu mehr Marktwirtschaft und einfach zu mehr Wettbewerb in diesem Bereich kommen.
Das werden wir jetzt nicht abschließend klären in diesem Gespräch. Ich möchte gerne darauf zu sprechen kommen, dass die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in dieser Woche über das Thema Energiemarkt in Europa gesprochen haben. Was meinen Sie, haben wir da jetzt einen Paradigmenwechsel in Europa, also einen Wechsel der Rahmenbedingungen, der schlicht lautet, nicht mehr Klimawandel und Versorgungssicherheit sind das erste Problem, das angegangen wird, sondern der politische Fokus geht auf die Energiekosten und damit verbunden auf die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft?
Ich weiß nicht, ob man schon von einem Paradigmenwechsel sprechen kann, aber wovon man sicherlich sprechen kann, ist, dass der Fokus sich in der Tat verändert. Wir haben bisher sehr stark auf Nachhaltigkeit, auf Klimawandel geschaut. Und es gibt gewisse Entwicklungen weltweit, nehmen Sie die USA, die dazu führen, dass wir einfach im Interesse der heimischen Industrie und auch der Verbraucher mehr auf den Preis achten müssen. In den USA sind die Gaspreise dramatisch in den Keller gegangen durch neue Fördertechnologien, durch Fracking. Die Industrie in den USA erlebt dadurch einen Wiederaufschwung. GE ist dazu übergegangen, die Kühlschrankproduktion wieder in die USA zurückzuverlagern.
General Electric.
Daran sieht man, welche Bedeutung auch der Energiepreis für die Wirtschaft hat, an solchen kleinen Beispielen. Und ich glaube, dass das wieder mehr in den Fokus gerückt ist. Das sieht man im Übrigen auch an der Diskussion hier in Deutschland. Wir haben uns abgemüht, über viele Monate und Jahre hinweg das Thema mehr Marktwirtschaft in der Energie nach vorne zu bringen. Gelungen ist das eigentlich erst in dem Moment, als die Preise so rapide angestiegen sind, zu Beginn dieses Jahres aufgrund der gestiegenen EEG-Umlage. Also das Thema Preis ist in den Köpfen angekommen. Man sagt ja immer so lapidar, die Energiewende ist nicht umsonst zu haben. Ich glaube, das sind die Bürger und auch die Industrie auch bereit zu akzeptieren. Aber es müssen natürlich zumutbare Kosten bleiben, auch wenn sie nicht umsonst zu haben ist. Und sie dürfen weder die Industrie noch die Verbraucher überfordern, diese Kosten. Und ich glaube, dieser Gedanke ist inzwischen angekommen. Und deswegen kann man, glaube ich, auch eine gewisse Hoffnung haben, dass es im nächsten Jahr dann nach der Bundestagswahl auch tatsächlich zu Verständigungen in diesem Bereich kommen wird.
Manche Politiker erwecken ja den Eindruck, wenn sie sozusagen die Schrauben wieder zurückdrehen, also Betriebe rekommunalisieren, dass dann für die Verbraucher die Preise sinken. Da sind Sie nicht dieser Auffassung. Warum nicht?
Ich bin da außerordentlich skeptisch. Das betrifft vor allen Dingen den Bereich der Rekommunalisierung der Strom- und Gasnetze. Wirtschaftlich ist das aus meiner Sicht ein riskantes Unterfangen für die Kommunen, denn die Netze sind durchreguliert. Der Zugang ist durchreguliert, die mögliche Rendite ist durchreguliert. Man hat manchmal das Gefühl, dass das den Kommunen, die tatsächlich rekommunalisieren wollen, gar nicht so sehr bewusst ist. Und dieser Regulierung steht ein erheblicher Investitionsbedarf gegenüber, insbesondere auch bei den Verteilnetzen. Wir sehen heute die vielen Dächer, auf denen wir Photovoltaikanlagen finden. Hier müssen die Verteilnetze ertüchtigt werden, damit der Strom, der dort gewonnen wird, auch tatsächlich in die Netze fließen kann. Dafür wird der Betreiber der Netze verantwortlich sein. Und ich habe oft das Gefühl, dass viele Kommunen das gar nicht so sehr auf dem Schirm haben, dass sie, wenn sie die Netze erwerben, auch ganz erhebliche Investitionen in der Zukunft in diese Netze vornehmen müssen. Und wie gesagt, der Vorteil für die Bürger ist für mich nicht erkennbar. Es gibt sehr effiziente private Netzbetreiber, es gibt auch effiziente kommunale Netzbetreiber. Für sich genommen sagt es über die Effizienz, über die Kosten für die Bürger überhaupt nichts aus, ob das Netz in privater oder in kommunaler Hand ist.
Herr Präsident Mundt, zur Arbeit des Bundeskartellamtes. Ich habe ja am Beginn schon die Wirtschaftsbereiche genannt, die da in Ihrem Fokus waren. Sie sind erfolgreicher geworden in den letzten Jahren, weil sich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert haben. Ist das Entscheidende, dass also Übeltäter sich jetzt selbst anzeigen können und dann eben ohne Bußgelder aus so einem Verfahren rauskommen oder nur mit geringen, dass dadurch eben dann doch viele gesagt haben, okay, dann zeigen wir uns selbst an?
Also diese Kronzeugenregelung spielt jedenfalls eine sehr große Rolle. Die Hälfte unserer Fälle im Bundeskartellamt geht auf diese Kronzeugenregelung zurück. Diese Kronzeugenregelung ist auch so ein bisschen spieltheoretisch aufgebaut. Nur der Erste, der aus so einem Kartell zu uns kommt, kann mit einem völligen Straferlass rechnen. Alle weiteren, die mit uns kooperieren, bekommen maximal einen Straferlass von 50%. Also es gibt einen hohen Anreiz, sich möglichst früh bei uns zu melden. Und die Kronzeugenregelung ist natürlich auch deswegen so erfolgreich, weil wir es hier mit geheimen Taten zu tun haben. Anders als an vielen anderen Bereichen, wo die Tat offensichtlich ist und sie nur den Täter suchen müssen, müssen wir erstmal die Tat finden. Und ich glaube, vor dem Hintergrund bewährt sich eine Kronzeugenregelung ganz besonders.
Herr Mundt, davon, wenn Sie an so ein Verfahren abschließen, Bußgelder verhängen, die gehen ja erstmal an den Staat. Was hat eigentlich der Verbraucher dann davon?
Indem sie an den Staat gehen, erhöht der Staat, der Bund, erstmal sein Steueraufkommen. Und davon hat der Verbraucher natürlich mittelbar schon etwas. Es gibt ja auch Forderungen, dass unsere Bußgelder Verbraucherverbänden zugutekommen sollen und ihre Arbeit aus unseren Bußgeldern finanziert werden soll. Ich bin kein Freund dieser Idee, weil ich persönlich gegen jede Zweckbestimmung von Bußgeldern bin. Ich finde, das kriegt ganz schnell ein Geschmäckle, wenn Bußgelder zumindest in dem Licht stehen, dass sie zu einem bestimmten Zweck erheben. Da heißt es dann, ach, hat er noch ein bisschen Geld gebraucht und dann habt ihr noch eine Schippe draufgelegt. Ich will da schon den Hauch eines Anscheines vermeiden, dass wir in dieser Art und Weise tätig werden können. Deswegen finde ich das gegenwärtige System sehr gut. Die Bußgelder gehen in den Bundeshaushalt und der Bund oder die Länder dann, was die Landeskartellbehörden betrifft, kann dann entscheiden, welchen Teil seines Gesamthaushaltes er für die Unterstützung von Verbraucherverbänden zur Verfügung stellt. Das finde ich eigentlich ein sehr gutes System. Aber
was ich meine ist, messen Sie das eigentlich, was dann hinterher passiert? Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, Kaffeeröster. Da ging es um Tchibo, Melitta und Dallmayr. Das Bundeskartellamt hat vor Jahren Bußgelder von zusammen 160 Millionen Euro verhängt und Verbraucherschützer haben dann errechnet, der Schaden, der entstanden ist durch diese Absprachen, waren aber 860 Millionen Euro. Kriegt der Verbraucher das hinterher wieder zurück? Haben Sie das mal gemessen?
Also es gab damals sogar Zahlen, dass der Schaden bei 4 Milliarden Euro liegt. Ich verweise solche Rechnungen oft in einen sehr spekulativen Bereich. Das ist unglaublich schwierig, wirklich zu berechnen, welcher konkrete Schaden hier entstanden ist.
Ja, aber was machen Sie denn hinterher? Also wenn Sie jetzt die Bußgelder verhängt haben, gucken Sie dann, ob die Preise sinken, beobachten Sie das weiter, was machen Sie dann?
Wir beobachten das. Wir haben auch Fälle, wo wir deutlich sehen, dass die Preise sinken. Das kommt vor. Wir schauen darauf. Im Übrigen müssen Sie sehen, heute ist es oft so, dass nachdem wir ein Kartell aufgedeckt und beendet haben, gibt es private Schadensersatzforderungen. Derjenige, der Opfer eines Kartells ist, kann ja seinen Schaden dann auch noch von demjenigen einklagen, der in diesem Kartell mitgemacht hat.
Ja, wie soll das bei den Kaffeekunden gehen?
Bei den Kaffeekunden ist das zugegebenermaßen schwierig, aber ansonsten passiert das sehr häufig, gerade wenn Unternehmen Opfer von Kartellen werden. Wie gesagt, der Verbraucher hat aus meiner Sicht erstmal etwas davon, dass wir das Kartell zerschlagen. Das ist mal das Wichtigste. Und der zweite Punkt ist, über den Bundeshaushalt und über die Bußgelder, die wir verhängen, die ja inzwischen eine sehr nennenswerte Größe erreicht haben, profitiert der Verbraucher auch sehr unmittelbar davon, dass wir diese Bußgelder verhängt haben.
Und die Arbeit wird Ihnen nicht ausgehen. Haben Sie denn, sagen wir mal, bestimmte Wirtschaftsbereiche schon im Auge, wo Sie sagen, Achtung, Leute, wir gucken auf euch?
Wenn Sie mal die vergangenen Jahre angucken, Sie haben es ja eingangs aufgezählt, das geht querbeet durch die gesamte Wirtschaft, von Dekorpapier über Brillen in ganz viele, ganz unterschiedliche Bereiche. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass wir hier einen Sektor haben, der ganz besonders im Fokus steht. Und was wir in Zukunft tun werden, das würde ich jetzt ungern hier und jetzt verkünden.
Das verstehe ich, aber als Verbraucher kann man sagen, wünschen wir Ihnen allen erfolgreiche Arbeit und ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Kahle.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt. Nächste Woche Altlinke von der Wirklichkeit irritiert. Gast wird Reinhard Mohr sein, Ex-Sponti, Journalist, Autor des Buches »Bin ich jetzt Reaktionär?« Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.